Was meinst du, wie viele sind sich eigentlich bewusst, wer sie sind, woher sie kommen und was sie gerade zu tun haben?
Fast niemand,
Halbwegs
wenn,
wenigstens.
ja, also, wenn wir wüssten, wo wir sind, wären wir nicht hier. Würde das als Antwort genügen? Was du ansprichst, ist etwas sehr Besonderes, was in der kommenden Zeit auch immer mehr ins Gedächtnis der Menschheit wieder zurückgerufen wird, dass wir als Spezies, also nicht nur einzelne Menschen, nach meinen Erfahrungen und Informationen, dass wir als Spezies dem Bodhisattva-Prinzip folgen. Das heißt, dass wir Zurückgekehrte sind, dass wir in Raum und Zeit und das beginnende 21. Jahrhundert durch die Inkarnation zurückgekommen sind, um bestimmten Wesen, die hier natürlicherweise in dieser Raumzeit auf dieser Erde inkarniert sind, zu helfen, den Aufstieg zu machen. Wenn wir das zutiefst begreifen, dann verstehen wir auch die Rolle des Menschen im Kosmos, weil wir wirklich eine zentrale Schlüsselrolle in der Befreiung der materiellen Dimension spielen. Andere Wesen folgen nicht dem Prinzip der Inkarnation. Und für mich, nach meinen Informationen, das, was ich bekommen habe, ist, dass Bodhisattva-Prinzip identisch ist mit Inkarnation. Und das darf man auch erstmal sacken lassen.
Ja. Hey, hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Heute zu einem neuen Interview mit Robin Kaiser, Impulsgeber der neuen Erde, Seminarleiter und Autor und vieles weitere. Also, wir haben ja schon ein paar Interviews geführt, Robin und ich. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es dir unbedingt an. Aber heute wird in meinen Augen nochmal ein ganz, ganz besonderes Interview. Denn Robin bringt in letzter Zeit wirklich wunderbare Sachen ans Tageslicht. Und bei mir gingen so viele Lichter an. Ich habe mich an so viel erinnert. Es war wirklich ein Segen. Es ist ein Segen, kann man sagen. Und wir gehen da heute ganz tief rein in ganz besondere Themen, aus meiner Sicht ganz wichtige Themen, um ein Verständnis für die heutige Zeit zu bekommen. Und ich bitte dich, schau zum Ende und schreib unbedingt in die Kommentare, was du erkannt hast, was dir klar geworden ist, welche Fragen du vielleicht noch hast, damit wir hier gemeinsam an diesen ganzen Themen weiterarbeiten können. Aber jetzt erstmal, Robin, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist.
Ja, danke dir.
Robin, du hast so viele interessante Sachen in letzter Zeit rausgebracht. Erstmal hast du ein ganz neues Medium entdeckt, sag ich mal. Du redest direkt in die Kamera rein und hast da also auf mich noch mal eine viel größere Wirkung. Und ich nehme die ganzen Sachen, die du sagst, noch mal anders wahr. Also vielen Dank für diese Entscheidung erstmal. Du hast gesagt, wir stehen wahrscheinlich vor einem sehr großen Event, das alles verändern wird. Bevor wir da weiter drauf eingehen, will ich gerne noch einmal in die Vergangenheit zurückgehen, zum letzten, vielleicht dem großen Event oder einen der letzten großen Events. Du hast gesagt, es liegt 9800 Jahre zurück. Das ist ein spannendes Thema für die meisten von uns, der Untergang von Atlantis. Was hat das mit dem zu tun, was heute ist?
Ja, ist ja eine kleine Frage, mit dem wir anfangen hier. Ja, wir leben eigentlich nach wie vor in einer postatlantischen Zeit. Also alles, was wir hier kennen, das gesamte moderne System baut auf etwas auf, was den Anfang genommen hat im postatlantischen, ne, und dann im ägyptischen. Also das Altägyptische ist eine postatlantische Kolonie. Und diejenigen, die überlebt haben, haben im alten Ägypten neue Strukturen aufgezogen. Und diese Strukturen, die seit dem alten Ägypten hochgezogen wurden, das ist eine gewisse Priesterherrschaft, die währen bis heute an. Und diese Kräfte haben es sich zunutze gemacht, dass das kollektive menschliche Speziesgedächtnis durch das, was in Atlantis passiert ist, zutiefst traumatisiert ist. Also, das menschliche Speziesgedächtnis hat Selbstzerstörungserfahrungen gemacht und das Wissen, was zu dieser Selbstzerstörung geführt hat, das ist ein hohes Einweihungswissen, ein hohes spirituelles Wissen. Und diese Priester haben es für ihre Aufgabe gesehen, dieses Wissen, damit sich die Menschheit nicht mehr selber zerstört, vor den Menschen zu beschützen. Und diese Kreise haben dann Zirkel gebildet, wo sie das gefährliche Wissen, das spirituelle Wissen versucht haben zu schützen, versucht haben aus dem kollektiven Speziesgedächtnis rauszulöschen und es dann im Verborgenen weiter praktiziert haben. Innerhalb dieser Zirkel gab es dann ja einen gewissen Verfall der Ethik, der Moral. Da haben sich auch Kräfte mit eingeschlichen. Da gab es dann Macht, Sucht selber in diesen Zirkeln. Und dann ist dieser grundlegende Impuls, die Menschheit vor etwas zu schützen, was möglicherweise zu einer zweiten Zerstörung oder einer weiteren Zerstörung führt, ist das gekippt in eine Herrschafts- oder Machtstruktur. Und die haben wir bis heute. Also das heißt, alles, was uns im spirituellen Sinne ermächtigt, alle Informationen, die wir durch die wir wachsen, durch die wir groß und ne, kraftvoll werden, im irdischen, aber auch im überirdischen Sinne, die werden zurückgehalten und hinter verschlossenen Türen weiter praktiziert. Und das ist das System, in dem wir heutzutage immer noch leben. Die Grundstruktur ist im Postatlantis gelegt worden, im Ägyptischen gelegt worden. Und da gibt es bestimmte Möglichkeiten, die auch viel längere Lebensspannen ermöglichen. Und diese Kräfte, die ganz zentral dieses System mit aufgebaut haben, haben entsprechend sehr lange Lebensspannen und können ganz anders in Raum und Zeit agieren dadurch.
Jetzt schauen wir mal kurz auf dieses Jahr Null, was uns ja alle begleitet. Das kam ja dann danach sozusagen, oder ich weiß nicht, wie genau der Übergang da ist, aber was meinst du, warum haben diese Kräfte sich dann dazu entschieden, zu sagen, hey, wir machen jetzt hier das Jahr Null und rechnen jetzt die Zeit neu? Weil es ist ja für uns echt was, du hast es ja auch gesagt, es ist unglaublich jung, wenn man sich überlegt, wie alt die Erde ist oder die Menschheit. Und dann sind wir erst im Jahr 2023 jetzt. Das ist ja gerade erst geschlüpft sozusagen.
Ja, das ist ein ganz bestimmtes Phänomen, was immer wieder initiiert wird von bestimmten Hintergrundgruppierungen, dass sie sagen, wir brauchen kollektive Resets, dass das menschliche Bewusstsein ins Vergessen rutscht, dass die Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind. Es gab vor diesen 2000 Jahren, die wir jetzt als Zeitrechnung haben, auch schon Resets. Aber eigentlich, wenn man es von der Gewichtung der Events betrachten würde, dann würden wir eher wahrscheinlich im Jahre rund um 10.000, also man würde die Zeitrechnung beginnend mit der letzten Selbstzerstörung in Atlantis etwa so dort datieren. Eigentlich, wenn man es noch weiter zurückverfolgt, sind wir nochmal in einem ganz anderen Datum. Aber dass ein neues Datum mit einem kollektiven Reset und vor allem mit einem neuen Narrativ eingeführt wird, ist ein sehr klassisches Mittel, um die Menschen im Vergessen zu halten. Also das wird regelmäßig gemacht, dass man sagt, okay, wir führen eine neue Religion ein und mit einer neuen Religion kommt eine neue Zeitrechnung und idealerweise verbietet man dann auch noch den Historikern weiter tiefer zu forschen, was vor dem Zeitpunkt Null passiert. Das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Historiker dürfen zwar, ne, die vorchristliche Zeit analysieren, aber die Datenmenge relativ zu dem, was wir an Informationen haben, wird immer dünner. Und es liegt auch an diesen bewussten Resets, die auch immer damit zu tun haben, dass das kollektive menschliche Speziesgedächtnis dadurch aufgespalten wird. Durch jeden Reset wird sozusagen eine Teilung im Speziesgedächtnis vorgenommen und dadurch sind wir so fragmentiert und auch so wenig in unserer Kraft letztlich als Menschen.
Jetzt könnte man ja meinen, das Jahr Null mit Jesus Geburt ist etwas, wo man wirklich sagen kann, da ändert sich jetzt alles. Man kann mich erinnern, ich habe mal vor Jahren mit einem Christen geredet und der sagte, es ist so, als ob Jesus da mit dem Hammer das Universum zerschlagen hätte und ab dann sozusagen eine Delle ins Universum geschlagen hätte, die es uns möglich macht, rauszukommen. Also das ist eigentlich der Schlag der Befreiung. Das ist ja, was viele Leute denken. Und da könnte man ja sagen, ja, das macht Sinn, da ein Jahr Null zu machen. Wie war dann der Umgang der Kräfte mit Jesus? Was hat Jesus damit zu tun? Das ist, finde ich, noch sehr schwer zu begreifen, weil Jesus ja an sich erstmal eine wunderbare Lichtgestalt ist. Und das war super. Und dann, du hast ja gesagt, das ist das christliche Zeitalter. Wo war die Drehung oder wie siehst du diesen Punkt?
Das muss man wirklich sehr sensitiv, fein auf mehreren Ebenen abscannen. Nach meiner Wahrnehmung wurde eine neue Zeitrechnung bereits schon 300 Jahre vor unserem heutigen Datum, Jahr Null, von bestimmten Kräften gewollt. Also, sie haben versucht, eine neue Zeitrechnung einzuführen und haben wie darauf gewartet, dass sich ein Möglichkeitsraum öffnet, über den sie eine neue Zeitrechnung dann etablieren konnten. Und dann haben sie das genommen, was wir als die christliche Zeitrechnung kennen. Und natürlich kann uns auf einer spirituellen Ebene diese Zeitrechnung daran erinnern, auf welchem Spirit das Ganze fußt, die Zeit, in der wir sind. Aber ich würde doch meinen, dass die christliche Zeitrechnung eine Wiederholungsschleife einer alten, vergangenen Geschichte ist. Und Jesus als spirituelle Figur weder eine Kirche gründen wollte, noch das Jahr Null begründen wollte. Er wollte einfach einen ganz bestimmten Spirit wieder auf die Erde bringen. Aber das, was institutional danach etabliert wurde, als eine neue Zeitrechnung, als eine möglichst alles umfassende religiöse Institution, das wurde dann wieder abgewandelt und verwendet für Macht und Herrschaft.
Jetzt finde ich das eine ganz interessant, das ist mir gerade spontan gekommen. Wir haben ja jetzt nicht nur Jesus, wir haben ja auch Buddha und Mohammed als große Religionsführer. Was würdest du sagen? Vielleicht hast du dazu eine Idee oder eine Antwort. Spielt Jesus so eine Sonderrolle? Warum wurde nach ihm die Zeit benannt? Weil es ist ja nicht so, ich meine, der Buddhismus ist auch riesig. Buddha hat auch einen riesigen Impact geleistet. Was ist da so das Besondere, dass die dieses Event genommen haben?
Die Herrschaftsstrukturen haben auf etwas gewartet, womit sie eine ganz bestimmte Agenda durchbringen können. Und die Agenda ist eigentlich, eine Weltreligion zu gründen. Und da haben sie sich halt auf das gestürzt, was wir das Christentum nennen. Also das heißt, es wurde ein sehr lichtvoller, sehr befreiender Impuls im Nachhinein verdreht und so angepasst, dass es den Kräften, die diese Agenda umsetzen wollen, am besten passt, dass es am besten für sie stimmig ist, dass man durch diese Kraft ne, einen gewissen Reset, also vor 2000 Jahren, vor über 2000 Jahren gab es einen gewissen Reset, wobei das natürlich auch erst im Nachhinein so festgelegt wurde. Ne, das sind alles Sachen, die lange vorab geplant werden von bestimmten Kräften, wo sie gucken, wann gehen bestimmte Zeitfenster auf, wie können wir unterschiedliche Kräfte so miteinander zusammenbringen, dass das menschliche Bewusstsein im Vergessen bleibt. Also da wurde dialektisch gearbeitet und das geht nicht anders. In der Dualität muss man, wenn man Kontrolle behalten möchte, mit beiden Licht- und Dunkel-Aspekten gemeinsam versuchen zu spielen, beide irgendwie mit zu integrieren. Und es ist doch das Intelligenteste aus deren Sicht, eine sehr große Lichtgestalt so umzuwandeln und die Energien dahinter so umzuwandeln, dass man dadurch ein kirchliches Herrschaftssystem aufziehen kann. Also ich fühle mich zutiefst verbunden mit einer höheren christlichen Kraft, aber ich weiß auch, dass das, was die meisten Menschen in den Kirchen anbeten, absolut was anderes ist. Dass da wie künstlich Schichten drüber gelegt worden sind, über die, wenn die Menschen in die Anbetung gehen, Energie abgesaugt wird. Und das ist natürlich extrem genau das Gegenteil von dem, worum es nach meinem Gefühl, wenn es ums Thema spirituelle Selbstermächtigung geht, worum es eigentlich geht.
Ja, ich finde, man spürt das. Das ist ein ganz eigenes Feld. Und es gibt durchaus auch den einen oder anderen Kommentar. Liebe Grüße an der Stelle, wenn ihr von diesem Feld kommt. Ich hoffe, wir können da irgendwann zusammenarbeiten. Die sind meistens sehr heftig und sehr, sehr oft auch fanatisch. Nicht immer natürlich, aber schwierig. Ich muss da einmal kurz erwähnen, Omram meinte das einmal. Der meinte einmal, die Christen, das sind die, die als letztes kommen werden. Das sind die, die am heftigsten drauf sind. Aber kein Disrespect jetzt.
Ja, es hat alles seine Daseinsberechtigung auf den jeweiligen Ebenen. Und für viele ist das ein gewisser Zugang. Aber nach meiner Wahrnehmung sind Religionen energetische Fallen, in die Suchende hineinrennen und dann in bestimmten Glaubens- und Anbetungssystemen hängen bleiben und sich dadurch energetisch nicht in die Kraft und die Selbstermächtigung bringen, sondern immer in einem Ich-Du-Anbetungsverhältnis bleiben und das Göttliche immer noch als etwas außerhalb von ihnen wahrnehmen. Das ist die Grundtrennung, die die Kirche vollzogen hat, dass sie das innerste Göttliche, was jeder Mensch hat, rausgerissen haben und sie es zu einem transzendenten, äußeren Göttlichen gemacht haben. Und das ist etwas, was den meisten Religionen nach wie vor innewohnt, dass wir eben diese Trennung zwischen Mensch und Gott haben. Und das ist einfach genau die Trennung, die in einer wahrhaftigen Spiritualität ja überwunden werden soll. Also dort führen die Institutionen natürlich bis zu einem gewissen Grad in eine Richtung. Wenn man diesen Weg geht, dann kann es aber sein, dass man sich in bestimmten kirchlichen Versprechungen und Verzerrungen aufhält, die dann eher ziemlich genau das in das Gegenteil führen, für den der Weg ursprünglich bestimmt ist.
Wenn man das jetzt hört, das ist ja so krass. Das Krasseste eigentlich an der Sache ist, finde ich, dass Jesus, wenn man jetzt zwei Zitate mal nimmt, zum einen das Zitat, der Vater und ich sind eins, was ja auch die Kirche so in der Bibel steht, und dann das andere, wo er sagt, ich habe Großes getan, ihr werdet noch Größeres tun, dann müssten die beiden Zitate eigentlich das genau aufdecken und sagen, okay, Jesus war einer, der hat es vorgemacht, und jetzt kommen wir alle irgendwann an unserem jeweiligen Punkt und machen das nach und gehen auch diesen Weg. Also eigentlich müsste das, wenn ich das jetzt so sehe, klar sein, aber es ist natürlich ein guter Trick immer wieder, vielleicht hast du da eine Idee, wieso funktioniert das? Wie kann man diese Widersprüche so offen, diesen so offensichtlichen Widerspruch außer Acht lassen? Also, das ist ja heutzutage auch die ganze Zeit, ne? Eigentlich Sachen sind so klar, aber trotzdem werden sie ganz anders gesehen und verstanden und kommuniziert, obwohl sie, wenn man jetzt logisch denken würde, doch ganz anders da sind.
Ich möchte sagen, dass Religionen bequem sind. Religionen immer schon als Mittel dazu da gewesen sind, um Menschen in bequemen Blasen ruhig zu stellen. Es geht nämlich nicht um radikale Selbstkonfrontation und es geht auch nicht um Transzendenz und Heilung im tieferen Sinne. Da schließe ich einmal den mystischen Kern in allen Religionen aus. Dieser kann nur dann betreten werden, wenn man wirklich durch einen Sterbeprozess durchgeht. Aber das ist nicht das, was für die breite Öffentlichkeit in religiösen Systemen propagiert wird, sondern dort wird immer eine Ich-Du-Beziehung zu irgendeinem Vater in irgendeinem Himmel, ne, der möglichst dann noch auch eine psychosoziale Vaterprojektion fördert, propagiert. Und das ist etwas, da sind Kräfte am Werke, die die Psyche des Menschen extrem gut kennen, die extrem genau wissen, über welche psychologischen Mittel und Methoden Mensch emotional, energetisch in Abhängigkeit gebracht werden kann. Und für mich sind die Religionssysteme ein Paradebeispiel der wirklich hochintelligenten, des hochintelligenten Einsatz von psychologischer Kriegsführung, um's mal ganz, ne, auf die Spitze getrieben zu sagen, weil dort auf sehr subtile, perfide Weise das Licht dafür verwendet wird, um uns selber hinters Licht zu führen. Also da haben wir diesen Einfluss aus der luziferischen Ebene, wo es wirklich sehr stark um das Thema Täuschung geht, in den meisten Religionssystemen irgendwo mit drin. Weniger stark in denen, wo es wirklich um eine direkte Erfahrung geht, wo es nicht ums Glauben geht, sondern wo es darum geht, dass ich nichts mehr glaube, sondern selber die Erfahrung mache. Das also in bestimmten buddhistischen Kreisen ist sehr stark erfahrungsbasiert über das Meditationsmodul. Aber in den meisten Religionen wird etwas präsentiert, was wir glauben müssen, was aber nicht unserer direkten Erfahrung entspricht. Und durch diese Diskrepanz werden wir einfach in einem sehr frühkindlichen Bewusstseinszustand gehalten. Also das ist sehr regrediert, sehr unselbstständig und ja, also wir wachsen da nicht auf.
Ja, also einmal ganz wichtig, dass du gesagt hast, es gibt auch immer noch die innere Seite, die, man sagt ja auch die esoterische Seite jeder Religion, wo dann sozusagen dieses Geheimwissen über Jahre dann weitergetragen wurde. Was meinst du, was könnte jetzt, wenn so ein großes Event, du hast ja gerade gesagt, es war schon damals auch 300 Jahre vorher geplant, wenn das jetzt irgendwann ansteht, dann ist die Planung wahrscheinlich auf Hochtouren. Was meinst du, was könnte geplant sein? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Also worauf können die Menschen sich überhaupt einlassen? Die müssen das ja irgendwie immer akzeptieren. Was meinst du, was könnte dieser Punkt sein, der dieses große Event, du sprichst ja auch von einer neuen Zeitrechnung, damit wir dann wieder vergessen, was könnte da kommen oder in Planung sein?
Ja, das sind natürlich erst einmal nur Wahrscheinlichkeiten, die in bestimmten Zeitlinien auftreten können. Es gibt ein Event, was ich sehr klar wahrnehmen kann, was immer wieder aufgerufen wird, nicht nur durch mein Wahrnehmungssystem, sondern auch durch andere Menschen, die Visionen in diese Richtung haben. Und das Event hat was mit der Sonne zu tun und der Sonnenaktivität. Dass durch eine stärkere Sonneneruption, die durch das magnetische Feld, die Magnetosphäre dringt, etwas zu uns kommt, was ganz einfach gesagt unsere gesamte Infrastruktur lahmlegt. Und das ist etwas, wo es immer wieder Hinweise darauf gibt, dass so etwas kommen kann, dass natürlich versucht wird, so etwas auch zu verhindern, weil das wäre ein ziemlich großer Befreiungsschlag für die Menschheit, wenn ein solares Event in der Größenordnung passiert, das wirklich für mehrere Jahre unser Telekommunikationsnetzwerk, unser Stromnetzwerk, alles, ne, es auflöst. Es ist schwierig, an dieser Stelle in genaue Ablaufszenarien solcher Events hineinzugehen. Nach meinen Informationen laufen die Arbeiten an einem systematischen Herunterfahren der bereits bestehenden Struktur auf Hochtouren. Das heißt, es wird immer nach einem gewissen Schema gearbeitet. Und in diesem Schema tauchen Prinzipien wie Bauernopfer auf. Also das heißt, die wissen, dass sie das System nicht mehr halten können. Und bevor es selber auf natürlichen Wege zerfällt, sprengen sie es lieber selbst. Also das heißt, eine systematische Sprengung, bevor das System selber kaputt geht, weil man durch eine systematische Sprengung Variablen besser einschätzen kann, wie sie in Zeit verlaufen. Das hatten wir in der Vergangenheit immer wieder mal. Und das ist etwas, wo ich wahrnehme, dass versucht wird, natürlich sowohl vom Finanzsystem als auch der Energiesektor, gerade Nahrungsmittel werden ganz systematisch angegriffen oder auch heruntergefahren, um einen bestimmten Mangelzustand zu induzieren. Und da versucht das System einer natürlichen Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein. Immer einen Schritt schneller als die natürliche Evolution. Und das ist etwas, ne, was nur darüber geht, dass die Kräfte, die im System wirken, ganz genau wissen, was auf uns zukommt. In einer natürlichen Evolution das voraussehen und versuchen dann auf künstlichen Wege das früher stattfinden zu lassen, um dann Energien entsprechend in die von ihnen gewollte Bahn zu lenken.
Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, was damit auf jeden Fall zu tun hat. Kurze Zwischenfrage an dich. Kennst du Dragon Ball? Bist du damit aufgewachsen?
Nein.
Nein, gar nicht.
Nein.
Okay, Dragon Ball hat mir dieses Thema zum ersten Mal, hat es mich zum ersten Mal gelehrt, weil in Dragon Ball ist ziemlich vieles von dem zu finden, was du sagst. Interessanterweise hat dieser Kollege, ich weiß nicht, woher er es hatte, aber er hat einige Leute gut darauf vorbereitet, auf jeden Fall. Du sagst, es gibt Menschen jetzt hier, die eigentlich aus der Zukunft sind. Und es gibt verschiedene Zukunftsszenarien, wo die Menschen jetzt hier zusammenkommen. Aber dieser Punkt ist wirklich, finde ich, unglaublich. Und das müssen wir uns echt, finde ich, gut vorstellen. Vielleicht können wir da nochmal ganz reingehen. Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen, was ich jetzt verstanden habe, und vielleicht führst du das dann so weiter. Also es gibt einmal die Menschen, die aus der Zukunft kommen, die, vielleicht bleiben wir kurz bei dem einen Punkt. Es gibt Menschen, die haben diesen Entwicklungsprozess durchlaufen, stehen dann sozusagen vorm Ende und erfahren dann, wir werden erst wirklich frei, wenn der letzte frei ist. Wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ja wirklich mega krass. Also man ist eigentlich fertig und man denkt vielleicht, okay, ich komme zurück, und bis der Letzte frei ist, was heißt das konkret, der Letzte? Wie groß fasst du das? Also diese Erde, der ganze Menschheitsbaum, oder wovon der Letzte? Also das ist ja wirklich jetzt verstandsmäßig gar nicht zu überschauen, wie groß das alles dann ist.
Ja. Es ist letztlich gar nicht so unbekannt. Im Buddhistischen kennt man das Bodhisattva-Prinzip oder das Bodhisattva-Gelübde, und das besagt genau das, dass sich Menschen, die einen hohen Erleuchtungsgrad erreicht haben, immer wieder freiwillig inkarnieren, zurückkehren in diese Sphäre, um anderen Menschen dabei zu helfen, Ähnliches zu vollbringen. Und das hat zum Teil natürlich mit Altruismus zu tun, zum Teil aber auch damit, dass wir tatsächlich ab einer gewissen Punkt nicht mehr weiterkommen in der eigenen Entwicklung, wenn Teile von uns selber in anderen Entwicklungsepochen stehen bleiben. Also das heißt, andere höherdimensionale Wesen oder Zivilisationen kommen in ihrer eigenen Entwicklung nicht weiter, weil wir als Mensch ein Teil von ihnen sind und wir hier quasi stecken geblieben sind auf einer gewissen Ebene. Und die helfen uns entsprechend, damit, wenn wir den Schritt tun, sie auch den Schritt tun können. Und so hilft sich die Schöpfung über verschiedene Dimensionsebenen hinweg. Und was du ansprichst, ist etwas sehr Besonderes, was in der kommenden Zeit auch immer mehr ins Gedächtnis der Menschheit wieder zurückgerufen wird, dass wir als Spezies, also nicht nur einzelne Menschen, nach meinen Erfahrungen und Informationen, dass wir als Spezies dem Bodhisattva-Prinzip folgen. Das heißt, dass wir Zurückgekehrte sind, dass wir in Raum und Zeit und das Beginn der 21. Jahrhundert durch die Inkarnation zurückgekommen sind, um bestimmten Wesen, die hier natürlicherweise in dieser Raumzeit auf dieser Erde inkarniert sind, zu helfen, den Aufstieg zu machen. Also das Prinzip der Inkarnation ist als solches dem Bodhisattva-Prinzip folgend. Und andere Wesen oder viele Wesen folgen nicht diesem Inkarnationsprinzip. Inkarnation bedeutet immer, ich habe eine höhere Seele und ich inkarniere mich von dieser höheren Seele aus. Natürlich hat jedes Wesen einen Gottesfunken, aber nicht jedes Wesen hat schon evolutionär all diese Stufen durchlaufen, um dann in einer höheren Dimension eine Seele zu haben, um sich von dieser Seele zurück in die Zeit zu inkarnieren. Das ist etwas, was die menschliche Spezies im Besonderen zu eigen ist. Und das ist, wenn wir das zutiefst begreifen, dann verstehen wir auch die Rolle des Menschen im Kosmos, weil wir wirklich eine zentrale Schlüsselrolle in der Befreiung der materiellen Dimension spielen. Als Spezies. Weil wir quasi durch all das schon durch sind und andere Wesensformen, die noch in der Materieverdichtung hängen, helfen, den Aufstieg zu machen.
Kann man denn einen Punkt definieren, wenn das geschehen ist? Was passiert dann? Also, wir haben den Letzten gerettet und dann geschafft, sozusagen, oder? Hast du da ein Bild im Kopf oder wie weit ist das?
Ja, also ich denke, dass das klarste Bild das ist, dass wir uns in der Schöpfung alle gegenseitig die Hände reichen, um uns strickleiternartig hochzuziehen in die höheren Dimensionen. Und es ist etwas, was nicht in eine Richtung geht, sondern es geht auch immer wieder in die andere Richtung. Also der gesamte Schöpfungsprozess arbeitet ja nicht nur in Richtung höhere Schwingung, sondern es arbeitet gleichzeitig immer auch in die Wurzeln hinein, immer auch in die niedrigen Schwingungen hinein. Es ist so ein etwas verklärtes Ziel, was in der Spiritualität meistens immer wieder wiederholt wird, dass es reinweg darum geht, höhere Schwingungen zu erreichen. Aber wenn es dem Leben, das Universum, der Schöpfung nur darum ginge, dann würde diese physische Ebene überhaupt nicht existieren. Das heißt, die Schöpfung und das Leben arbeitet immer zeitgleich in zwei verschiedenen Richtungen. Und je höher wir kommen, desto tiefer können wir auch die Wurzeln graben und umgekehrt. Das heißt, wir fraktalisieren in immer niedrige Schwingungen hinein, indem wir in immer höhere Schwingungen steigen. Also es geht sozusagen, die Entwicklung geht nicht nur in eine Richtung, sondern es dehnt sich quasi in alle Schwingungsrichtungen gleichzeitig aus. Und ja, da sind wir schon recht tief in kosmologischen Sachen drin, die vielleicht jetzt auch an dieser Stelle zu weit führen.
Also danke. Ja, also sehr schön. Also mir hat das gerade auf jeden Fall schon die Tür geöffnet. Das sind so Themen, finde ich, da denkt man so drüber nach, wenn man mal richtig raus will. Also mir geht das so. Ja, dann überdenkt man sich solche Themen, wie ist das und wie ist das und dieses Bild. mit der Leiter und dann, dass es nach oben und nach unten geht, das ist schon enorm. Halten wir kurz fest, weil ich habe ja diese Einleitung gehabt, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo verschiedene Zeitlinien zusammentreffen. Also wir haben jetzt über die Zeitlinie gesprochen, da sind die haben das Gelübde abgelegt. Du hast gesagt, wir haben das alle abgelegt. Sehr, sehr krasse Informationen in meinen Augen, weil das habe ich jetzt so auch noch gar nicht gehört. Das finde ich unglaublich. Ich habe das von dem Gelübde habe ich gehört. Ich kenne auch Menschen, die das gemacht haben. Da denke ich so, boah, heftig. Aber dann, wenn wir das alle gemacht haben, dann ist nochmal eine andere Liga, eine andere Nummer. Also deswegen, das meinte ich am Anfang, dieses Gespräch.
Einfach nur, ja, einfach nur aufgrund der Inkarnation, aufgrund der höheren, höherdimensionalen Seele. Also andere Wesen folgen nicht dem Prinzip der Inkarnation. Und für mich, nach meinen Informationen, das, was ich bekommen habe, ist, dass Bodhisattva-Prinzip identisch ist mit Inkarnation. Und das darf man auch erstmal sacken lassen.
Ja. Dann noch eine kurze Zwischenfrage zu den Wesen, die nicht inkarnieren. Wie meinst du das genau? Was kann man sich da vorstellen, wenn du sagst, es gibt Wesen, die nicht reinkarnieren oder wieder inkarnieren? Was hast du da für ein Bild oder ein Beispiel?
Nein, deren Art von Evolution ist ganz anders aufgebaut, als wir es hier erfahren. Das heißt, diese Wesen erleben immer etwas, was sie noch nicht kennen, erleben Evolutionsmuster, die sie noch nicht vollendet haben. Das ist aber für uns als Mensch nicht gültig. Wir erleben unsere eigene Vergangenheit durch die Inkarnation in unsere Vergangenheit eben. Das heißt, diese Wesen, die hier im Physischen inkarniert sind und die maßgeblich das physische Weltall mitgestalten, die haben sich aufgrund der Identifikation mit dem Bewusstsein an Form irgendwie so ein bisschen selber verloren. Und da braucht es so kleine Erweckungsimpulse, dass das Bewusstsein wieder aus der eigenen Schöpfung geholt werden kann. Also diese Wesen haben sich wie in ihrer eigenen physischen Schöpfung verloren, also durch Bewusstseinsidentifikation mit Materie. Und jetzt kommen Impulse aus der Zukunft von höherdimensionalen Wesen und höhere Dimensionen sind die Zukunft, das ist identisch, um bestimmte Impulse zurück in die Zeit zu legen. Und das ist etwas, was wir gegenwärtig als Erinnerung im kollektiven Feld wahrnehmen können. Das heißt, wir erinnern uns nicht nur an unsere Vergangenheit, sondern auch an unsere Zukunft zunehmend mehr. Wir kriegen mit, das, was gerade passiert auf dieser Welt, ist eine uralte Geschichte, die wir selbst irgendwann mal aus einer höheren Bewusstseinsebene geskriptet haben. Und die wir jetzt nacherleben. Das heißt, in einer gewissen Ebene kennen wir alles, was bereits passiert ist und was noch passieren wird aus einem höheren Bewusstsein heraus. Das geht aber nicht allen Wesen so. Das geht nur den Wesen, die sich an ihr höherdimensionales Sein erinnern und diesen Erinnerungsstrom aktivieren, die Informationen daraus beziehen. Und die entsprechend aus der Seelenebene das Skript von Raum und Zeit bekommen. So, das ist etwas, wo Bewusstsein erlöst und befreit werden darf. Und das ist maßgeblich an drei Orten in dem physischen Weltall der Fall, dass dort Bewusstsein die stärkste Bindung an Materie erfahren hat. Und einer dieser Orte ist diese Erde.
Okay. Also, wir haben jetzt einiges schon angesprochen. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind jetzt zurückgekommen. Einige von uns sind zurückgekommen, hier zurück in die Zeit gereist, sich reinkarniert, um jetzt hier zu arbeiten. Und jetzt sagst du, es gibt aber auch Zeitreisende, die eine andere Linie gegangen sind, die den transhumanistischen Weg gegangen sind, kurz vorm Zusammenbruch stehen, und das ist das, warum ich vorher mit Dragon Ball fragte, weil bei Dragon Ball war das so, da war nämlich dieser Zusammenbruch, und dann hat sich einer von denen zurück in die Zeit katapultiert oder zurück in die Zeit gereist, um das zu ändern. Und da sagst du, es gibt jetzt auch Menschen hier auf dieser Welt, die diesen Weg gegangen sind, die zurück in die Zeit gekommen sind und das jetzt ändern wollen, um nicht da abzubiegen.
Ja, das, was wir jetzt gerade mitbekommen, dass sich immer mehr in Richtung KI, künstliche Intelligenz, Transhumanismus entwickelt, ist eigentlich nichts, was in Zukunft passiert, sondern ein Teil des menschlichen Speziesgedächtnisses hat sich abgespalten vom Menschheitsbaum, hat in dieser Abspaltung einen transhumanistischen Weg eingeschlagen, ist diesen Weg gegangen und dieser abgespaltene Teil des menschlichen Speziesgedächtnisses kommt gerade zurück zu uns. Also wir vollenden gerade eine Zeitschleife des Transhumanismus. Und das, was wir jetzt gerade sehen, diese Einwirkung, hat damit zu tun, dass ein Teil des menschlichen Speziesgedächtnisses gerade wieder zurückfließt, gerade wieder in unser Bewusstseinsfeld rückt. Aber das, was wir eigentlich gerade sehen als die neueste Technologie und Entwicklung, war eine Einbahnstraße einer vergangenen Abzweigung, die wir als Menschheit genommen haben. Und die ist einfach gerade wieder zurückgekehrt, weil sie mitbekommen hat, wir kommen da nicht weiter. Und wir erfahren das, als ob das unsere Zukunft sei. Dabei ist es eine Zeitschleife unserer Vergangenheit. Und das ist etwas, wenn das klar wird, dann wissen wir auch, dass alles, was gerade passiert, letztlich immer nur der Heilung des kollektiven Bewusstseins dient.
Und dann gibt es noch die dritte relevante Gruppe. Vielleicht gibt es noch mehr, können wir gleich darauf eingehen. Aber ich habe jetzt so die drei
Ja,
rausgehört.
es gibt sehr viele Menschheiten quer durch Raum und Zeit und Kosmos verteilt.
Ja, da können wir gleich, du kannst gleich kurz nochmal das ergänzen. Also, ich habe jetzt die drei, die jetzt vollendet werden mit der Gruppe, die auch zurückgekommen ist, aber nicht mit dem Ziel, befreit zu werden, weil die gemerkt haben, es ist eine Sackgasse, sondern mit dem Ziel, auch andere jetzt einzufangen und das nochmal zu wiederholen. Das ist
Ja,
natürlich jetzt auch
das
nochmal
gibt
schwer zu
es
verstehen.
auch.
Du sagst, das ist noch eine andere Zeit, wo die herkommen.
Ja, die kommen wieder aus einer zum Teil sehr, sehr alten Zeitlinie, uralte kosmische Geschichte, die dahinter hängt. Und diese Gruppierungen versuchen tatsächlich, den Menschen, so wie wir ihn heute kennen, in ihre Realität hineinzuziehen durch Transhumanisierung und Digitalisierung der Biologie. Ja, das findet ebenfalls statt. Also man muss sehr klar wahrnehmen können, durch Raum und Zeit hindurch, welche Gruppierungen von welchen Zeitlinien kommen, mit welchen Agendapunkten, und die meisten sind zurückgekehrt, um Heilung zu erfahren. Ja.
Okay. Also das waren jetzt die drei großen. Jetzt kannst du gerne noch mal ergänzen, ob du sagst, da ist noch ein großer Teil, der mitspielt aus einem anderen Grund.
Ja, also wichtig vielleicht erst einmal zu wissen, dass wir Seelen auf der Erde haben, die von überall aus dem Kosmos kommen, ganz andere Erfahrungen mitbringen, ganz andere Erlebnisse mitbringen, ganz junge, ganz alte Seelen, alles parallel nebeneinander hier auf dieser Erde. Und das ist diese Menschheit in dieser einen Form, wie wir es hier oberflächlich erfahren, eigentlich nicht gibt. Also, nur weil man in einem menschlichen Körper sitzt, heißt es nicht, dass man zum Beispiel seelisch bisher viele menschliche Erfahrungen durchlaufen hat. Und die meisten Wesen, die Richtung Transhumanismus trommeln, sind eigentlich im Urseelischen überhaupt nicht erdenspezifisch. Sie kommen von ganz anderen Ebenen. Und deswegen ist die Bewusstseinsschwingung vieler Menschen so divers, so unterschiedlich. Deswegen sind die Wahrnehmungen so vieler Menschen so unterschiedlich. Und letztlich, was der vereinende Faktor aller Wesen, die gerade hier inkarniert sind, ist, dass wir gerade in ein Zeitfenster hineinrutschen, wo ein gigantisches Tor zu einer höheren Dimension aufgeht. Durch den kollektiven Reset und durch die starke Unterdrückung im kollektiven Feld, weil jede Kraft eine Gegenkraft erzeugt und so lange unterdrückt wurde, dass die Gegenkraft, die in Richtung Expansion und Erwachen geht, wirklich, wirklich sehr, sehr hoch ist.
Wenn wir jetzt das alles sehen, was meinst du, wie viele sind sich eigentlich bewusst, wer sie sind, woher sie kommen und was sie gerade zu tun haben?
Passt niemand,
Halbwegs
wenn,
wenigstens.
ja, also wenn wir wüssten, wo wir sind, wären wir nicht hier. Würde das als Antwort genügen? Ist es wirklich so? Also, mich eingeschlossen, es gibt kaum Menschen, die wirklich wissen, wer sie sind, weil es hier der Melting Pot, die Zusammenkunft von Wesen mit einer gewissen Stufe an Unbewusstheit ist. Mit dem Wunsch, in ein höheres Bewusstsein zu erwachen. Aber grundsätzlich, ja, wenn wir wüssten, wer wir sind und wüssten vor allem, wo wir sind, dann wären wir schon nicht mehr hier. Dann wären wir vielleicht möglicherweise zurückgekehrt. Aber grundsätzlich ist es nach wie vor so, dass der Schleier des Vergessens sehr, sehr viele von den wesentlichen Informationen raussiebt, wobei dieser ja auch gegenwärtig immer dünner wird. Also wir erleben gerade wirklich, dass die Grundmatrix, die das aufbaut, das Raumzeitkontinuum, die Linearität von Zeit, alles, was wir erleben in Form, in Identifikation mit Körper, das Ganze löst sich gerade auf.
Ja, da muss man ja sagen, dann gibt es ja scheinbar auch viel mehr Schleier, ne? Also ich hatte da mal ein so ein Erlebnis, dass sich der Schleier geöffnet hat. Da habe ich so echt, das war so eine Sekunde, da habe ich so durchgeschaut sozusagen. Und dann war da so eine Reihenfolge von Ereignissen, das war so viel, das ist auch sofort wieder zugegangen, ich konnte es gar nicht verkraften. Und dann da dachte ich auch, das ist nicht nur ein Schleier, das ist so ein Schleier, aber weil dahinter sind noch so viele Schleier. Jetzt denkt man, ein Schleier geöffnet und sieht eine Sache. Heißt das noch lange nicht, dass man den Durchblick hat, was ja auch viele irgendwo teilweise denken.
Ja, das verleitet natürlich sehr schnell zu, ja, Ich-Überhebung oder dem Glauben, dass man jetzt irgendwie irgendwas wüsste, wenn man durch einen Schleier durch ist. Aber es ist tatsächlich so, dass wir von einer illusionären Ebene, wenn wir diese transzendieren, in eine nächstgrößere, ebenfalls illusionäre Ebene erwachen. Also das Erwachen ist ein multiples Geschehen und je nachdem, durch wie viele Schichten du durch bist, hast du halt einen größeren Durchblick durch bestimmte Räume hindurch. Aber es gibt immer noch größere Sphären. Also das, was alles, was ist, umfasst, ist so groß und so umfassend, dass man das in dieser Form nicht begreifen kann und die sicherere Variante, sich dem zu nähern, ist immer das heilige Unwissen.
Ja, sehr gut. Also machen wir jetzt so noch mit ein paar Themen weiter, die die Zeit betreffen.
Ja.
Vor allem, was du gesagt hast, das ist so ein tolles Wort an sich schon, finde ich. Rückwärtsgewandte Zeitlinienkorrektur. Also ich denke, die meisten kennen Zurück in die Zukunft. Das ist für mich auch so ein Film, der mir sehr viele Türen geöffnet hat. Obwohl, da weiß ich natürlich jetzt, wenn wir uns das vorstellen. Weil Zurück in die Zukunft ist ja so, dass die meisten kennen den Film wahrscheinlich. Michael J. Fox oder Marty McFly reist zurück, macht irgendwas anders und die Gegenwart, aus der er ursprünglich kommt, verändert sich. Kann man sich das, wenn du das jetzt nach deinem Verständnis sagst, wenn wir von rückwärts gewandter Zeitlinienkorrektur reden, gibt es Wesen, die die Zeit rückwärts ändern wollen oder ändert sich auch die Zeit, wo die hergekommen sind?
Ja, das gibt natürlich dieses bekannte Paradox, dass wenn ich meinen Großvater umbringe, dass ich nie hätte geboren werden können. Na, wenn man rückwärts durch die Zeit Sachen aus der Vergangenheit verändert. Und tatsächlich sind meine Informationen, dass man in dieser Dimension, in der wir leben, sehr achtsam sein darf mit bestimmten Impulssetzungen. Also Wenn bestimmte Impulse aus der Zukunft kommen, dann dürfen sie nur bestimmte Bereiche ansprechen und zu starke Veränderungen könnte das ganze Raumzeitgeschehen vollständig durcheinander bringen. Zeit ist etwas Elastisches und Zeit hat so etwas wie eine Regenerationsfähigkeit. Und tatsächlich hat ein bestimmter Ast der Menschheit, der in Richtung Transhumanismus gegangen ist, viel in Raum und Zeit ziemlich durcheinander gebracht mit Zeitreisen über technologischen Wege. Das sind Sachen, in die möchte ich gerade nicht reingehen, aber es wird so sein, dass in bestimmten Ästen der Menschheit sowas wie Zeitreisen möglich ist. Auf jeden Fall. Das ist, wenn man es mal genau anguckt, absolut notwendig und die gesamte Natur arbeitet auch durch verschiedene kosmische Dimensionen und auch so durch die Zeitdimensionen hindurch. Also Zeitreisen ist etwas absolut Natürliches. Wie gesagt, die Inkarnation ist eine Zeitreise gewesen in unsere eigene Vergangenheit. Zeitreisen auf technischen Wege mit Ermangelung des Bewusstseins, welches über Raum und Zeit erhaben ist, ist sehr kritisch zu betrachten. Und ja, es kann sein, dass in einer bestimmten Zeitlinie die Menschheit an einem Punkt kommt, wo sie die einzige Rettung ihrer Zivilisation über rückwärtsgewandte Zeitkorrektur sieht und über genau das immer noch mehr Chaos verursacht, als sie eigentlich korrigieren möchte. Und da gibt es bestimmte Wesen, die aus noch zukünftigeren Zeiten kommen, die tatsächlich davor warnen, in einem bestimmten Bewusstseinsraum mit Zeitreisen zu experimentieren. Nach meinen Informationen gibt es das auch auf dieser Ebene bereits. Im militärischen Bereich gibt es schon Experimente in diese Richtung. Und die Menschheit ist, was diese Sorte Technologie angeht, noch nicht auf dem Bewusstseinszustand. Das kann nur mehr Chaos bringen. Gleichzeitig ist es ein universelles Prinzip in höheren Ebenen. Also wir erfahren ja nur eine Zeitdimension. Nach meinen Informationen gibt es mehrere Zeitdimensionen. Und nach der, die wir erfahren, die von der Vergangenheit in die Zukunft fließt, gibt es eine Zeit, ein Zeitfluss, eine Zeitdimension, die in die andere Richtung fließt. Und je nachdem, wo wir uns mit unserem Bewusstsein einklinken, erfahren wir den Strom der Zeit in die eine oder andere Richtung. Das hat was mit der Krümmung der Raumzeit selber zu tun. Und ja, da könnte man auch reingehen, aber das würde vielleicht zu sehr in physikalische Grundlagen gehen.
Ich finde es sehr, sehr spannend, aber natürlich noch sehr schwer vorstellbar, die rückwärtsgewandte Zeit. Aber kommen wir vielleicht auf einen Punkt, der klarer vorstellbar ist. Und zwar sagst du, wir haben ja jetzt hier alle dieselbe Uhrzeit und wir richten uns danach. Und wir gucken auf die Uhr und dann haben wir die Uhrzeit. Natürlich cool, wir können uns jetzt hier verabreden und so weiter. Du sagst aber, es gibt auch Wesen, die machen es andersrum. Also du sagst ja, wir haben ein Bewusstsein sozusagen. Wir einigen uns auf eine Sache und auf eine Zeit. Und die Zeit ist ja auch gegeben von Umständen, die uns dann natürlich beeinflussen. Jetzt sagst du, es gibt aber Wesen, die machen das andersrum. Die wollen ein gewisses Bewusstsein haben oder einen gewissen Umstand haben und richten dann ihre Uhr danach. Wie kann man sich das vorstellen? Wie?
Also
Oder habe ich das?
ich möchte es so ausdrücken. Es gibt Uhren in Anführungszeichen, die eingestellt werden können durch Bewusstseinsschwingungen und dann versetzt es das Wesen, was diese Uhr einstellt, in die Raumzeitquadranten, in die man die Uhr eben einstellt. Also das heißt, das Bewusstsein ist letztlich ausschlaggebender Faktor, in welchem Raumzeitquadranten wir uns erfahren. Und wir als Menschheit erfahren alle die gleiche Zeit und erfahren uns auf demselben Raumzeitquadranten auf der Erde, weil wir im Bewusstsein ein ganz bestimmtes Frequenzmuster haben. Es ist wie eine Schwingungssignatur, die wir in uns aktiviert haben, um uns hier auf der Erde zu erfahren. Andere planetare Sphären haben andere Schwingungssignaturen. Und wenn wir lernen könnten, diese Schwingungssignaturen im eigenen Bewusstsein zu aktivieren, dann würden wir uns Zeit, also ohne zeitliche Verzögerung direkt dort erfahren. Also das heißt, eigentlich ist es so, dass das, was man als Uhr bezeichnen würde, ein Schöpfungswerkzeug ist, um das Bewusstsein in unterschiedliche Raumzeitquadranten zu bringen. Wir auf dieser Ebene haben das komplett umgedreht, dass wir eine festgegebene Uhrzeit haben, die uns schwingungsmäßig in einem ganz bestimmten Bewusstseinsraum halten. Also dort wurden sozusagen sowohl räumliche als auch zeitliche Koordinaten, ein Raumzeitgitter erschaffen, die das Bewusstsein in einer ganz bestimmten Schwingung halten. Im Kosmischen ist es genau umgekehrt. Dort stellen wir im Bewusstsein bestimmte Frequenzen ein, bestimmte Schwingungsmuster und erfahren uns aufgrund dieser Schwingungsmuster an einem bestimmten Punkt in Raum und Zeit.
Und diesen Punkt, dann kann man sich aber auch verabreden und diesen selben Punkt einstellen und Erfahrungen machen. Ist das weiterführend auch
Genau,
so?
genau. Das ist
Das
eigentlich das Normale, wie sich das meiste Leben im Kosmos erlebt. Allerdings gibt es dort weniger stark das, was wir hier als Shared Reality kennen, also die geteilte Realität, dass wir ähnliche Dinge in ähnlicher Weise wahrnehmen, ist in den meisten höheren Dimensionsebenen nicht in dieser Form als Außenwelt möglich.
da kommt mir natürlich jetzt dieses Bild, wenn man mal irgendwelche Substanzen eingeworfen hat, dann sehen auch alle was anderes und sind aber eigentlich am gleichen Ort. Aber
Genau hinguckt, dann braucht man dafür gar keine Substanzen, sondern wir haben alle eine komplett andere Wahrnehmung von Welt. Natürlich könnte man sagen, dass dieser Gegenstand hier eine grüne Farbe hat, deine Pflanze im Hintergrund. Und warum, ne, woher wissen wir, dass das, was du als grün bezeichnest, dasselbe ist, was das ist, was ich wahrnehme und auch als grün bezeichne. Es kann sein, dass ich das als rot wahrnehme, aber gelernt habe, dieses als grün zu bezeichnen. Also diese geteilte Realität kommt aufgrund von sprachlichen Zuschreibungen und sprachlichen Festsetzungen zustande. Was nicht heißt, dass meine Wahrnehmung genau die Wahrnehmung ist, die deine Wahrnehmung entspricht, wenn wir ein Objekt, ein Gegenstand mit den gleichen Dingen bezeichnen. Und das ist etwas, wenn man einmal genau hinguckt, dann gibt es so etwas auch hier im Physischen wie eine objektive Außenwelt oder eine geteilte Realität nicht, weil jeder mit seiner eigenen Vergangenheit, mit anderen Filtern auf die Realität schaut und das, was für dich grün ist, kann für mich rot erscheinen. Ich verwende trotzdem den Begriff grün, weil ich weiß, dass man es halt hier so nennt. Und darüber, ja, baut sich einfach über dieses Sprachmodell bestimmte Bewusstseinsprogramme auf, die uns die Illusion einer geteilten Realität geben.
okay, das ist natürlich ganz eng verknüpft dann mit Kommunikation.
Ja.
Das Kommunikationsmodell muss dann auch anders sein und dann sind wir natürlich in ganz anderen Sphären. Also dann kann man das gar nicht mehr vergleichen im Grunde. Das ist
Ja.
ganz, also ganz anders halt einfach, ne? Sozusagen. Also das ist ja
Ja.
ein Link. Wenn wir versuchen, uns das ja mal vorzustellen und vergleichen das mit dem jetzt, und dann denken wir, das geht nicht, weil wir halt das so sehen. Und wenn wir aber sagen, okay, auch die Kommunikation muss anders sein, dann ist, wenn alles einfach anders ist, dann ist das vielleicht ein kleiner Hinweis, dass wir uns einfacher das vorstellen können, weil wir haben ja Blockaden, die in uns sind, weil wir das kennen. Nein, das muss doch genau sein, das muss doch so sein, die Sprache muss doch so sein, wie soll man das machen, wie soll man das machen und so weiter. Aber wenn das alles anders ist, dann haben wir vielleicht mehr Zugang, uns dieses eine vorzustellen.
Ja, wir gehen hier immer den Umweg über die äußere Realitätsebene. Eigentlich könnte man sehr direkt klar in Verbindung treten, wenn man es von Bewusstsein zu Bewusstsein ohne die sinnliche Ebene dazwischen macht. Also der reine Bewusstseinstransfer ist die tiefste Begegnung, ist die objektivste Form, wie man sich über etwas einigen kann. Aber immer wenn man das über die Spiegelungsebene einer Außenwelt macht, da können nur Verzerrungen und Missverständnisse bei auftreten.
Klar, wir haben dieses berühmte Beispiel, man denkt irgendwas, dann sagt man es in Worte, da gehen Informationen verloren, du nimmst die Worte auf, machst deine Bilder im Kopf und dann gehen so viele Informationen verloren. Ja, aber natürlich, das ist ja eine Sache, da braucht man Bewusstsein für. Ne? Das muss man ja auch üben, würde ich sagen. Also wie, du hast ja zum Beispiel diesen Lichtsprachen, ich glaube, Kurs mal gegeben. Ist das so eine Art, wie wir diese Kommunikation üben können, diese Art, oder?
Ja, Lichtsprache ist eine Möglichkeit, um auch die Schwingung des Bewusstseins zu erhöhen. Was es eigentlich braucht, ist, dass wir alle wieder in die reine telepathische Fähigkeit erwachen. Dass das wieder klar wird, über welche Frequenzkanäle wir telepathisch kommunizieren können und wie unmittelbar jenseits der physischen fünf Sinne Informationen direkt von Bewusstsein zu Bewusstsein gesendet werden können. Raum- und zeitübergreifend. Das ist eigentlich die Grundlage, wie alle Informationen durch den ganzen Kosmos geschickt werden. Das werden wir auch bestimmt in nächster Zeit alle wieder entdecken und erfahren, wie sich das anfühlen kann. Bestimmte Informationspackages, also das sind wirklich wie Pakete, Informationspakete, die gesendet werden, wo der Mind, der Verstand dann wieder Zeit braucht, um diese zu entfalten und zu entpacken, weil das so viel angedrängte Informationen sind. Aber wir werden sicherlich lernen, dass die gesamte Kommunikation und alles, was wir hier kennen an Informationen oder Datentransfer, wieder auf die Bewusstseinsebene zu übertragen.
Okay, was wäre deiner Meinung nach gut, um sich darauf vorzubereiten? Was können wir jetzt vielleicht täglich auch schon machen, dass uns das leichter fällt am Ende und jetzt, dass wir auch schon so ein bisschen uns darauf einstimmen?
Gibt es natürlich wieder sehr, sehr viel breites Spektrum. Also, was dem Ganzen im Wege steht, ist das getrennte Bewusstsein. Sobald ich in einer getrennten Identität hocke und mich mit dem Körper gleichsetze und sage, ich bin diese abgegrenzte Form und das ist mein Ich und alles, was da draußen existiert, bin ich nicht. Wenn ich in diesem Glaubenssystem drin bin, dann ist keine telepathische Kommunikation möglich. Das ist im getrennten Bewusstsein per se, ne, nicht möglich. Also, das heißt, die Grenzen des Bewusstseins auflösen, die Grenzen des Ichs auflösen, die Grenzen der physischen Materie transformieren, sie zu durchschauen, mit dem Bewusstsein darüber hinauszugehen, mich mit einer höheren Bewusstseinsebene zu verbinden, mich erkennend, dass die Inkarnation nur ein winzig kleiner Bruchteil von dem, was ich wirklich bin, ist. Das heißt, ich bin eine unendliche Seele in einer höheren Dimension und ein Splitter meiner selbst läuft hier gerade als Inkarnation durch Raum und Zeit. Wenn wir das ganz klar im Bewusstsein tragen, uns immer wieder daran erinnern und es nicht nur auf der Mentalebene uns vorsprechen, sondern es wirklich zu einer ganz tiefen Zellgewissheit wird, dass das so ist, dann werden wir diese Erfahrungsrealität ganz, ganz anders erleben. Und dann schließen sich solche Erfahrungsphänomene wie Telepathie ganz leicht auf.
Aber es ist dann schon etwas, dem wir uns bewusst widmen müssen. Also wir müssen uns schon Zeit nehmen und den Raum schaffen, uns vorbereiten. Das kann man ja nicht, wenn wir jetzt im Alltag sind und zugeballert werden, was ja häufig der Fall ist, wenn man auf der Arbeit ist, dann läuft das Radio den ganzen Tag und so weiter. Das heißt, es ist schon so, oder wie du auch vielleicht kannst du kurz erwähnen, wie du das machst, wenn das wenn du jetzt einen Alltag hast, der mal voll mit Terminen ist zum Beispiel. Nimmst du dir dann bewusst Räume, Zeit oder bereitest vielleicht sogar einen Ort vor, der nur dafür da ist? Hast du da noch ein paar Hinweise? Weil das wäre sehr konkret, weil die meisten von uns, die sind ja wirklich noch in einem Leben, das sehr turbulent ist. Und bei mir ist es auch gerade so, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Kinder und dann muss man schon, wenn man Zeit für sich haben will und sowas machen will, das muss man sich ganz bewusst nehmen. Das kann man nicht mal eben so zwischendurch machen, ne?
Ja, das größte Problem in dem, dass wir in höhere Bewusstseinsebene eintreten, ist, dass das Maß an Energie im eigenen System nicht ausreicht und wir dadurch nicht die Energie so bündeln können zu einem Fokuspunkt, wo wir durch dieses Raumzeitgitter durchbrechen. Also es braucht eine enorm hohe Energie und diese dann auch noch gebündelt auf eine höhere Ebene, damit wir überhaupt durchbrechen können. Und das ist tatsächlich mit einem durchschnittlichen Energiesystem eines heutigen Menschen sehr, sehr schwierig. Und da braucht es ganz, ganz viel, wo einfach die Energie im Energie, also im Körpersystem so zirkuliert werden kann, sich so selbst verstärkt durch meditative Praktiken, durch ja, dadurch, dass man wirklich sich selbst aus dem Herzzentrum heraus immer tiefer mit sich verbindet, sich selbst in einen energetischeren Zustand bringt, um dann irgendwann durch diese Decke, es ist wirklich, also Raum und Zeit, diese Matrix ist wie eine Deckelung, eine Decke, die hier drüber gelegt wird. Und im Bewusstsein können wir dann durchbrechen, wenn wir ein gewisses Mindestmaß an Energie aktivieren können. Und die leichteste Zeit, in der sowas gelingt, ist nachts. Also tagsüber in ein höheres Bewusstsein zu kommen, ist wirklich eine sehr schwierige Angelegenheit. Tagsüber sind die Schwingungen, die Verzerrungen im kollektiven Feld so groß. Alleine schon die gesamten Gedanken der gesamten Menschen im Umkreis von 100 Kilometern sorgen für eine Schwingungsdichte, das ganz, ganz schwierig ist, mit dem eigenen Bewusstsein hier durchzudringen. Nachts, wenn das Bewusstsein der meisten Menschen sowieso in einer höheren göttlichen Ebene ist, ist es wesentlich leichter. Ja, also ohne die Erfahrung in der Nacht hätte ich auch all diese Informationen nie hierher bringen können. Na, das sind Sachen, die mir gezeigt werden, die mir geschenkt werden aus einer Öffnung heraus, wo ich nachts in ein höheres Bewusstsein eintrete und wo durch dieses Bewusstsein Sachen hier reinfließen können, die dann entsprechend interpretiert und verarbeitet werden. Aber jeder hat da auch seinen eigenen Zugang, seine eigenen Kanäle und das sollte vielleicht jetzt nicht ausschließliches Ziel sein, in diese Ebenen hineinzukommen, sondern wirklich erstmal zu schauen, wo stehe ich, was brauche ich, was ist der nächste Schritt von dort, wo ich gerade bin. Also es sollte nie diese Bewegung weg von etwas, sondern immer hin zu etwas. Also ein ganz leichter Grundsatz ist, wo ist deine größte Passion? Wo ist deine größte Leidenschaft? Was versetzt dich in den größten Aktiviertheitszustand. So, wenn du irgendetwas hast und es spielt keine Rolle was, ob es Sport ist, ob es Lesen ist, egal was es ist, wenn du eine Sache passioniert 20 Stunden am Tag machen kannst, ohne müde zu werden. So, ne, das ist schon mal eine Herausforderung. Dann ist das das, womit du mit deinem eigenen Bewusstsein durchbrechen kannst, unabhängig von dem, was es im Physischen eigentlich ist.
Okay, sehr cool. Ja, vielen Dank. Das war sehr erhellend. Auf jeden Fall. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich bin jetzt aufs Land gezogen und nehme das hier nochmal komplett freier war. Vorher war ich ich war in Münster, ist jetzt keine Großstadt, aber wir haben halt in einem Haus gewohnt, wo an allen Seiten, außer oben, wir waren ganz oben, Nachbarn waren. Und ich hätte das wirklich nicht gedacht, dass ich nach einer Woche hier denke, in einem Haus, wo jetzt rundherum keiner direkt wohnt, dass so eine Befreiung stattfindet. Also was macht deiner Meinung nach auch der Wohnort aus, auch der Unterschied? Du bist ja aus Berlin und wohnst ja jetzt auch auf dem Land. Was hat das mit dir gemacht, dieser switcht von Stadt und Land, was macht das allgemein aus? Und vielleicht
Ja,
auch
es
bei
hat
dir im
natürlich.
Persönlichen, was war da nochmal ein Unterschied, als du gesagt hast, boah, ich bin jetzt hier in einem Ort, wo viel, viel weniger Menschen leben, allgemein in den nächsten 100 Kilometern, hast du ja gerade angesprochen, weil die sind ja jetzt viel weniger. Vorher hattest du ja Millionen Leute in Berlin in deinen nächsten 100 Kilometern.
Naja, das hat natürlich einen Rieseneffekt. Und gerade für Menschen, die sehr sensitiv sind und viel mitbekommen aus dem Feld, kann so eine dichte Bevölkerungsanzahl völlig verwirrend sein. Also, wenn ich mir die Menschen in Berlin anschaue, die haben alle mehr oder minder starke Identitätskrisen, weil sie einfach nicht wissen, wer sie sind, weil sie die ganze Zeit in so großen Menschenmengen sich bewegen, die ganze Zeit Informationen aus den Energiesystemen anderer Menschen empfangen, dass sie überhaupt nicht mehr zu einem gesunden Selbstgefühl durchdringen, was ja die Basis ist, um in ein höheres Bewusstsein überhaupt zu erwachen. Und das ist etwas, was ich, ne, also diese Käfighaltung in Plattenbauten oder mehrstöckigen Hochhäusern ist tatsächlich ein sehr cleveres Mittel, um aus Individuen einen Einheitsbrei zu formen, die alle nicht mehr wissen, wer sie sind und die entsprechend auch nicht mit ihrem eigenen Bewusstsein irgendwie irgendwas in die Wege bringen können.
Ja, krass. Also ich muss sagen, für mich war es echt trotzdem eine kleine Herausforderung, aufs Dorf zu gehen. Ich komme vom Dorf und das war immer so, damals das Gefühl, man muss in die Stadt gehen. Du bist ja in der Stadt aufgewachsen, das ist was ganz anderes. Für mich war es immer so, oh, zurück aufs Dorf und so. Aber es kann umgedreht werden und das ist wirklich, jetzt merke ich das, wir sind jetzt hier gerade 7000 Einwohner und es ist schon enorm befreiend. Man hat auch viel weniger Angebot, viel weniger Werbung. Es ist von allem, was einen wegbringt von sich selbst, einfach weniger. Es ist unglaublich. Also vielleicht, was war bei dir im Besonderen nochmal, als du hast diesen Schritt ja schon länger gemacht. Ich glaube, du bist jetzt schon über ein Jahr nicht mehr in Berlin. Was hat sich bei dir im Leben nochmal geändert, als du diesen Schritt gegangen bist? Und was war vielleicht auch, hast du auch so eine Hürde oder so einen Glaubenssatz oder war von dir von Anfang an klar, ich muss so schnell wie möglich oder bald weg hier?
Ja, ich habe hier schon sehr, sehr lange gesucht. Also das war ja schon ein Prozess, der vorher auch schon länger gegangen ist. Und dementsprechend war ich sehr, sehr dankbar, dass sich dann Raum und Zeit geöffnet hat und dass ich dann diesen Schritt habe vollziehen können. Und bei mir auf der geistigen Ebene hat sich natürlich auch etwas vollzogen, aber der größere Shift war tatsächlich der auf der Persönlichkeitsebene. Also auf der irdisch-weltlichen Verantwortungsebene, dass ich jetzt hier etwas habe, ne, zur Miete wohne, wo ich mich drum kümmern muss, aber auch eigenständig, ne, mich einfach hier um das Haus kümmern darf. Und das sind alles so Sachen, die gerade auf persönlicher Ebene ganz viel Reifung haben geschehen lassen. Auf geistiger Ebene habe ich es tatsächlich, frag mich nicht wie, in Berlin auch hinbekommen, Bücher zu schreiben, Sachen durchzubekommen. Aber die Reinheit dessen und die Intensität dessen haben sich doch seither noch mal ganz schön stark verschoben. Es ist noch mal viel klarer geworden. Es ist noch mal viel deutlicher geworden, wie sehr der Zustand, in dem ich vorher gewesen bin in Berlin, mit so vielen Frequenzen überspielt worden sind, wo ich sehr stark auch im Ego-Verstand gehangen habe aufgrund der Kreise der Energien in Berlin. Ich habe ja vorher auch ganz bewusst diesen Ort gewählt, auch als Inkarnationsort, um dort auch zu wirken zum Teil. Ich habe auch viel dafür getan, um bestimmte Felder dort auch damit zu arbeiten einfach. Und dennoch hat sich das in letzter Zeit als eine sehr harte und konfrontative Schule herausgestellt, wo ich mir dann doch einen leichteren und eleganteren Weg des Rückzugs gewünscht habe, um einfach noch subtiler und feiner in der eigenen Schwingung zu werden.
Cool. Gut, dann habe ich noch mal einen Punkt. Und zwar ist es so, dass jetzt man hat nicht sofort die Möglichkeit. Bei uns war es auch so. Wir hatten nicht die Möglichkeit, schnell aus der Stadt rauszugehen, obwohl wir es natürlich auch während der Corona-Zeit schon gerne gemacht hätten. Das war ja enorm, da gefangen zu sein. Spielplätze waren sogar geschlossen und so weiter. Und dann stehen wir mit zwei Kindern im vierten Geschoss. Natürlich geht es einigen so, die können nicht sofort raus. Und bei uns war es dann so, als wir raus konnten, das war auch nochmal sehr turbulent, das war eine Zeit, wo ich es nie gemacht hätte, aber dann mussten wir einfach echt sagen, wir ziehen uns jetzt 2 Monate mal ganz hart die Handschuhe an und ziehen das durch. Aber natürlich jetzt für die Leute, die das nicht können und auch für alle anderen, die mal ein anderes Feld haben wollen, wie wichtig sind Treffen mit Menschen, die auch diesen Weg gehen? Du bietest ja regelmäßig Seminare an und diese Erfahrung, die man da machen kann, die können wir im Alltag gar nicht machen. Also wir haben ja gar nicht diese Energien um uns herum. Und ich nehme es so wahr, dass es wirklich sehr wichtig ist für einen selbst, für die Wahrnehmungsschulung oder auch die höheren Frequenzen anzunehmen, sich regelmäßig zu Orten zu begeben, wo viele Menschen sind, die dasselbe Ziel haben und auch schon eine gewisse Arbeit gemacht haben. Wie siehst du das?
Ja, ist natürlich ein absolut notwendiger Schlüssel, wenn man die Offenheit und das Vertrauen hat, mit Menschen diesen Weg zu gehen, ist das ganz, ganz essentiell. Also zum Teil kann es sein, dass Menschen im nahen Umfeld, zu dem man schon ein Vertrauensverhältnis hat, dass es darüber leichter ist, bestimmte Etappen des Weges zu gehen. Aber um einen Weg zu gehen, ist es natürlich auch wichtig, dass dem man sich dort anvertraut, immer diesen Weg auch schon gegangen ist. Also, dass dort Ortskenntnisse bereits bestehen über bestimmte Etappen der Bewusstwerdung. Und wenn man in seinem Umfeld, in seinem Bekanntenkreis Menschen hat, die schon einen Schritt weiter sind und diesen Weg auch gegangen sind, da in regelmäßigen Kontakt zu sein, ist ganz, ganz wertvoll. Also im Buddhismus heißt es, dass über 50% des Weges durch spirituelle Freundschaft, Kalyanamitta, ist das Pali-Begriff dafür, ja, davon abhängen. Also, dass das ein ganz großer und zentraler Einflussfaktor auf dem Weg ist. Ich nehme es so wahr, dass die größten Durchbrüche und Einsichten auf meinem eigenen Weg immer dann stattfinden, wenn ich ganz lange alleine bin. Also das heißt, ich versuche so viel wie möglich allein zu sein, alleins sein, alleine sein, weil ich damit immer automatisch mich mit oder leichter mit höheren Energien verbinden kann. Da schließt sich der Kosmos immer leichter auf. Also allein sein und das auch auszuhalten und das zu lieben, die Freude darin zu entdecken, da ist man der geistigen Welt auf jeden Fall schon mal sehr nahe. Also das kann natürlich auch ein Weg sein. Allerdings ist es so, dass das natürlich auch eine gewisse Grundstabilität voraussetzt, weil das durchaus auch herausfordernd sein kann. Und ich niemanden empfehlen kann, das so zu machen wie ich, auf eigene Faust in irgendwelche kosmischen Ebenen reinzugehen, wo man vorher noch keine Erfahrung hat. Also ich bin sehr, sehr oft hingefallen. Ich hatte sehr oft auch Lehrer im Geistigen, aber auch im Physischen, die mich da durchnavigiert haben. Bis heute, ne, meine liebste Seelenbegleitung, die mich da auch sehr klar führt und navigiert durch unterschiedliche psychische, emotionale, aber auch geistige Bereiche hindurch. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dort, ich möchte sagen, einen inneren Leitstern hat. Es spielt gar nicht so eine große Rolle, ob das jetzt inkarniert ist oder nicht inkarniert, aber dass man einen inneren Leitstern hat, an dem man seine Reise ausrichtet, an dem man immer wieder nachprüfen kann, okay, War dieser Schritt gerade ein Schritt, der zu mir selbst geführt hat, der zu mehr Ehrlichkeit, zu mehr Weisheit, zu mehr Liebe geführt hat, oder bin ich hier gerade wieder abgewichen? Das können wir auf dem Punkt unserer Reise, wo es noch dahin geht, nicht klar wahrnehmen. Und was ich sehr oft auf meinem Weg getan habe oder vollzogen habe, dass ich darum gebeten habe, dass ich durch die Augen des Christusbewusstseins schaue, dass ich darum gebeten habe, dass mir Christi Schau gezeigt wird und dass ich durch seine Augen auf das schaue, was ich gerade hier vollbringe oder vollziehe. Und da nochmal, ne, als Wahrnehmungsabgleich zu schauen, okay, wie sehr entspricht das dem, wo ich hin möchte, wie sehr entspricht das den Grundsätzen, dass ich in allem, was ich erfahre, liebevoller rausgehen möchte, weiser, reifer rausgehen möchte, wie sehr entspricht es dem und wo bescheiße ich mich selber noch? Ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, weil das Ego ein Höchstmeister im Selbstverrat, im Selbstbeschiss ist. Ne? Also das kennt alle Mittel und Techniken, dass man einen Schritt geht und dass man danach die Verzerrung wieder reinbekommt und sich das Ganze wieder ausredet oder was auch immer. Da sich selbst, ne, und den Egoverstand so auszutricksen, dass man das hört, wahrnimmt, beobachtet und trotzdem seine Schritte weitergeht, das ist ganz wesentlich.
Kommen wir kurz vor Schluss noch zu einem Punkt. Deine Arbeit ist nochmal anders geworden. Ich habe das anfangs schon zu dir gesagt. Ich finde das super. Für mich eine Methode, die viel besser reingeht. Du machst jetzt Videos, du machst auf YouTube andere Sachen. Zum einen, wie kam es dazu? Und zum anderen, was sind deine nächsten Pläne? Ich weiß, du machst bald wieder zwei Seminare. Du schreibst, ich weiß nicht, schreibst du noch? Was erwartet uns noch in diesem Jahr?
Ja, also das System läuft auf Hochtouren. Es ist unglaublich, was zurzeit alles durchkommt. Nicht nur durch mich, sondern auch durch viele andere Menschen. Also es bereitet sich gerade auf allen Ebenen vor, dass wenn bestimmte Strukturen nicht mehr da sind, dass Alternativen da sind einfach. Und bei mir ist es gerade sehr ausgefallen, wohin mich die Seele gerufen hat in einen Bereich, was ich vorher nie hätte erwarten können. So, also ich beschäftige mich gerade mit theoretischer Physik, schreibe gerade an einem Physikbuch, die die Grundlagen der Physik mit der Metaphysik wieder verbindet. Also eigentlich wissenschaftliche Grundlage, bloß dass ich versuche, mit meinen geistigen Lehrern gemeinsam eine Physik der höheren Dimensionen zu skizzieren. Also nicht nur dieser Raumzeit, in der wir uns hier befinden, sondern eine multidimensionale Physik, könnte man sagen. Das ist ein doch recht anspruchsvolles und umfangreiches Projekt. Mal schauen. Also das wird dieses Jahr sicherlich nichts. Ich habe ein Buch geschrieben, was dieses Jahr rauskommt, was sich hauptsächlich mit dem Thema Zeit beschäftigt. All die Impulse, Videos, die ich bisher veröffentlicht habe, basieren auf diesem neuen Buch, was Ende des Jahres rauskommen wird. Aber dazu werde ich auch an anderer Stelle mehr sagen. Also es kommt viel und ich kriege mit, dass immer mehr Menschen auch selber diesen Zugang bekommen, weil es ist nicht mein Ziel, irgendwas daherzureden, woran die Menschen wieder glauben, sondern mein Wunsch ist es eigentlich, dass jeder durch eine übersinnliche Wahrnehmung in die gleichen Bereiche hineinschauen kann, damit man dann gemeinsam gucken kann. Aber ich versuche auf vielen verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Jetzt gerade ist Hauptfokuspunkt so ein bisschen das, was es in den klassischen Naturwissenschaften gibt, aufzubrechen in einen metaphysischen Bereich.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich total drauf. Also, es ist ein tolles Thema. Weil natürlich von der Schule her gesehen war es sehr langweilig, aber wenn man dann mal den Link hat von Physik, ich habe es vorhin schon gesagt zu dir, Physik zu Magie, von Chemie zu Alchemie und wenn man das alles kombiniert, dann wird es richtig spannend. Also ganz toll. Und was ich zu deiner Arbeit noch sagen kann, ist, es kommt mir auch so vor, wenn wir reden oder wenn du deine Videos machst und ich schaue sie mir an, wie ein Erinnern und Vorstellen. Also es ist häufig so, wir brauchen diese Bilder und wenn ich jetzt sehe, was du machst, dann sehe ich das so, du gibst sehr viel dafür, ne? Du gibst sehr viel, um diesen Weg zu gehen. Und es ist sehr schön, dass du uns alle mitnimmst und Erkenntnisse mitgibst. Dadurch fällt es uns leichter, am Ende sich die Sachen vorzustellen. Also es ist wirklich so, da empfinde ich das so, dass dieses Zusammenarbeiten, ne, wie du sagst, vorher mit der Kette. Du gehst so, zum Beispiel so eine Treppe hoch und am Ende hilfst du andere, indem du denen deine Erkenntnisse mitgibst, damit sie vielleicht auch den ersten Schritt gehen, sich trauen, überhaupt eine Idee bekommen, dass da eine Treppe ist. So ganz, ganz viele Sachen, die da mit zusammenkommen. Und machst es dann den anderen einfach einfacher, weil wir alle, also die wenigsten von uns gehen so krass diesen Weg wie du. Und das ist einfach schön. Also ich bin da sehr dankbar für, dass du das öffentlich machst und dann diese Videos machst und jetzt auch die zeigst sogar, also mit den Gesprächen und so weiter. Echt, du hast ja gesagt, du nimmst dann nachts so ein Video auf, geht manchmal eine halbe Stunde. Es ist sehr intensiv. Also, ich bedanke mich für dieses Gespräch, Robin, und für deine Arbeit im Grundsätzlichen. Und es ist immer wieder eine Freude, auf dich zu treffen. Danke. Danke an
Ja,
alle, die
danke dir.
zugeschaut haben.
Ja.